Europolitics, der Podcast von Treffpunkt Europa.
Hallo und welcome back zu Europolitics, dem Podcast von Treffpunkt Europa.de. Mein Name ist Nele und ich freue mich riesig, dass wir wieder alle hier sind, pünktlich zur dritten Staffel. Am 9. Juni finden in Deutschland die Europawahlen statt, in anderen EU-Mitgliedstaaten sogar noch früher. Und wir haben uns gefragt, was bedeuten diese Wahlen für junge Menschen? Wie wird überhaupt gewählt und für was wollen sich die Parteien in der neuen Legislaturperiode einsetzen? Um diese Fragen zu klären, haben wir in der folgenden Staffel KandidatInnen aller großen demokratischen Parteien Deutschlands eingeladen, die im Juni zur Wahl stehen. Zum Auftakt möchten wir aber noch einmal grundsätzlich werden. Worum geht es eigentlich bei den Wahlen zum Europäischen Parlament? Welche Verantwortung haben gerade junge WählerInnen? Und welche Verantwortung tragen schlussendlich die politischen EntscheidungsträgerInnen in Brüssel und darüber hinaus? Deswegen starten wir unsere erste Folge mit Clara Völler. Clara Völler ist seit 2020 Bundesvorsitzende der jungen Europäischen FöderalistInnen Deutschland und kennt sich somit bestens aus, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Hallo Clara, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, hallo Nele, schön bei euch zu sein.
Wir haben ja jetzt gerade über das Thema Verantwortung gesprochen. Wo siehst du denn Verantwortung gerade in unserer Generation?
So ganz grundsätzlich und was die Wahlen betrifft, würde ich erstmal sagen, liegt die Verantwortung bei allen, die wahlberechtigt sind in der Europäischen Union, auch wählen zu gehen. Gar nicht mal im Speziellen für unsere Generation jetzt. Ich würde sogar ein bisschen davor warnen, weil wir beobachten das in letzter Zeit immer häufiger oder hören das auch immer häufiger, dass es eine gewisse Erwartungshaltung gibt, dass jetzt, wo in Deutschland junge Menschen ja ab 16 wählen dürfen, ganz großer Erfolg, finden wir prima, aber dass jetzt gesagt wird so, oh ja, dann wollen wir ja mal schauen, ob diese jungen Menschen denn jetzt auch wirklich wählen gehen und ob sie demokratisch wählen gehen. Und dazu muss man sagen, es ist ja erstmal ein Recht, das ihnen zugesprochen wurde, das sie jetzt haben, wie jede andere wahlberechtigte Person in Deutschland und in der EU eben auch. Was aber trotzdem die Verantwortung insgesamt betrifft, würde ich darauf hinweisen, dass wir weltweit gerade Demokratien sehen, die immer weiter unter Druck geraten und gleichzeitig Autokratien immer zunehmen. Und da müssen wir gar nicht so weit schauen, sondern das erleben wir ja in Europa gerade auch in aller Deutlichkeit. Wir hatten vor kurzem die Scheinwahlen in Russland. Wir haben die Situation in der Ukraine, ein Land, das einfach im Krieg ist und wo Wählen gehen in dieser Zeit natürlich auch nochmal deutlich schwieriger geworden ist. Wir haben aber auch beispielsweise nach wie vor die Situation in Belarus, wo wir zum Beispiel auch enge Kontakte zu Jugendverbänden und zu jungen Menschen haben, die gar nicht mal mehr vor Ort in Belarus sich engagieren können, sondern aus dem Exil sich für ein demokratisches Belarus einsetzen. Und für all diese Leute ist Wählen wahnsinniges Privileg, dass sie zum Beispiel in Belarus oder auch in Russland, also die freie und gleiche Wahl, dort nicht mehr haben. Und wir haben sie noch in der Europäischen Union und deswegen müssen wir das auch nutzen.
Wir hatten jetzt gerade über das Recht gesprochen, das 16-Jährige haben, in Deutschland zu wählen. Bei Umfragen, in den Diskussionen, als es darum ging, ob 16-Jährige wählen dürfen in Deutschland, haben 60% der BundesbürgerInnen tatsächlich gesagt, dass sie sich dagegen aussprechen, dass 16-Jährige wählen dürfen. Also geht es ja abgesehen davon, dass jetzt das Recht zu haben, auch darum, ob junge Menschen die Berechtigung haben sollten, wählen zu gehen.
Ich finde, dass junge Menschen auf jeden Fall die Berechtigung haben. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern bei der Europawahl ehrlicherweise in allen EU-Mitgliedstaaten. Ich glaube, es ist unrechtens, dass beispielsweise in Deutschland junge Menschen ab 16 wählen gehen dürfen und gleichzeitig in Italien und in vielen anderen Ländern nicht. Ich glaube darüber hinaus auch, dass an dieser Stelle oft mit Vorurteilen, wie in vielen, vielen anderen Bereichen auch, jungen Menschen begegnet wird. Da kommen Argumente wie beispielsweise, dass man selber ja sich erinnert, als man 16 war und sich da auf jeden Fall noch nicht in der Lage gefühlt hat, wählen zu gehen oder politisch Verantwortung zu übernehmen. Das ist, glaube ich, falsch, so an die ganze Frage heranzugehen. Wir erleben doch heute eine sehr, sehr politisierte und auch politisch informierte junge Generation, die beispielsweise auf die Straße geht für Demokratie, für Antirassismus, für Klimagerechtigkeit und sich hier Tag für Tag beweist, dass sie durchaus in der Lage ist, Politik mitzugestalten und deswegen auch ein Wahlrecht haben sollte. Und sie machen das ja, weil sie eben dieses Wahlrecht an vielen Stellen einfach noch nicht haben. Also finde ich es fast eher die Frage, warum ist denn eigentlich so eine ganz große Gruppe der Bevölkerung nicht repräsentiert in Parlamenten? Und natürlich sollten sie wählen gehen. Und gleichzeitig ist ein weiteres Vorurteil, das oft kommt, dass diese jungen Menschen ja so leicht beeinflussbar wären. gerade junge Menschen sind mit sozialen Medien ganz selbstverständlich groß geworden, wissen, wie sie die lesen müssen und wie sie sie verstehen müssen, erkennen im Zweifel auch Fake News, glaube ich, viel schneller. Und wenn ich zurückdenke an beispielsweise die Corona-Pandemie und an sämtliche Telegram-Channels, in denen gar wahnsinnig viele Fake News geteilt wurden, dann glaube ich, ist auch das kein Argument, was wirklich hält.
Jetzt hattest du ja schon verschiedene Informationskanäle angesprochen, die gerade junge Menschen haben. Trotzdem haben wir in der Redaktion oder auch ich als Einzelperson das Gefühl, dass die Europawahlen viel zu wenig präsent sind, auch so in den Informationskanälen, aber auch einfach in den Köpfen, nicht nur von jungen Menschen. Dafür ist ja auch dieser Podcast da und wir möchten gerne, glaube ich, heute auch einfach nochmal ganz grundlegend klären, wie funktionieren denn die Europawahlen? Was bedeutet es zu wählen für Europa?
Ja, vielleicht erstmal genau, wie funktionieren eigentlich Europawahlen? Also, wir haben ein europäisches Parlament und da wählen bei der kommenden Europawahl am 9. Juni in Deutschland und eben europaweit Bürgerinnen und Bürger aus allen 27 Mitgliedstaaten insgesamt 720 Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Neu ist, dass sie das in Deutschland eben dieses Mal zum ersten Mal ab 16 Jahren tun dürfen. Es ist so, dass man in Deutschland 96 Abgeordnete wählen kann, die dann ins Europäische Parlament einziehen. Und all diese Abgeordneten, also diese 720 Abgeordneten insgesamt, vertreten dann die Interessen der BürgerInnen auf europäischer Ebene. Es ist so, dass man dann quasi dem Zettel Parteien wählt. Man hat eine Stimme und in Deutschland wählt man über eine Liste. Das kennt ihr vielleicht aus anderen Wahlen noch. Und in Deutschland können die Parteien sich aussuchen, ob sie dann eine Landes- oder eine Bundesliste erstellen. Das entscheidet dann eben die Partei selbst. Da ist die Reihenfolge dann auch schon festgelegt. Das ist in anderen Ländern anders. Da kann man die Reihenfolge dann nochmal ändern. Aber in Deutschland hat man eben diese Liste. Da ist die Reihenfolge festgelegt. Man hat eine Stimme und kann quasi für eine Liste abstimmen. Und jede Partei hat ihre eigene Liste. Und man kann erstmal nur für, jetzt in unserem Fall, für deutsche Abgeordnete stimmen oder eben für luxemburgische oder österreichische, also je nachdem, in welchem Land man dann eben gerade wählen geht. Es ist eine Direktwahl seit 1979. Das heißt, man wählt nicht irgendein Zwischengremium und die entscheiden dann, wer ins Europaparlament einzieht, sondern ich mit meiner Stimme wähle ganz direkt Personen, die dann eben ins Parlament einziehen. Und auf europäischer Ebene schließen die sich dann wiederum zu europäischen Parteienfamilien zusammen. Also sage ich mal, beispielsweise die CDU-CSU schließt sich dann auf europäischer Ebene mit ihr verwandten Parteien zur Europäischen Volkspartei EVP zusammen. Die SPD ihrerseits mit den Socialists and Democrats und so weiter.
Okay, vielen Dank für deine Erklärung. Was, glaube ich, viele Menschen noch nicht verstanden haben, ich wähle jetzt diese Person durch eine direkte Wahl ins Europaparlament, aber was kann denn diese Person oder was kann meine Wahl ganz persönlich in meinem eigenen Leben beeinflussen?
Dazu lohnt es sich einmal zu schauen, was macht denn eigentlich das Europaparlament? Also Europaparlament ist ja nicht die einzige Institution auf europäischer Ebene, die europäische Politik macht und ist aber ganz wesentlich zum Beispiel darin beteiligt, Gesetze zu gestalten und am Ende auch zu beschließen. Es genehmigt auch den Haushalt und prüft die Verwendung der finanziellen Mittel, die die EU so ausgibt. Und es wählt, und das ist eigentlich der erste und wichtigste Schritt nach der Europawahl, es wählt dann auch die oder den Kommissionspräsidenten bzw. Präsidentin und auch die Mitglieder des Kabinetts der Europäischen Kommission. Und das, gerade diese Mitglieder des Kabinetts, davon hat das Parlament in der Vergangenheit auch immer wieder Gebrauch gemacht, hier auch gegen einzelne Mitglieder zu stimmen und zu sagen, das glauben wir, ist keine gute Wahl in diesem Kabinett. Und dann muss man sich aber auch vor Augen führen, dass die EU schon jetzt in ganz, ganz viele Bereiche unseres täglichen Lebens einwirkt. Beispiel, dass wir überall in der EU sauberes Trinkwasser haben, kam durch die EU selbst. Dass wir Lebensmittel im Bereich Lebensmittel und Delikatessen viele Dinge haben, ganz selbstverständlich im Supermarkt, vom französischen Käse bis zum italienischen Wein bis zu den polnischen Pierogi, dass wir die zollfrei in unseren Supermärkten kaufen können, sehen wir, glaube ich, auch oft als Selbstverständlichkeit. Dass es das nicht ist, haben viele Leute aus Großbritannien gemerkt, als sie plötzlich nicht mehr in der EU waren und diese ganzen Dinge nicht mehr so ganz selbstverständlich im Supermarkt hatten, beziehungsweise die dann einfach wahnsinnig teuer wurden. Neuerdings gibt es auch die Verordnung, dass es nicht mehr ganz viele verschiedene Ladekabel geben darf, sondern eben einen einheitlichen Anschluss, dass Dinge wieder repariert werden können müssen. Also es gibt ja auch viele elektronische Geräte, die das nicht können. Das sind, glaube ich, so sehr präsente Beispiele, die man so bei sich im Alltag findet. Aber das geht natürlich auch noch viel, viel weiter darüber hinaus. Weil gerade, wenn wir uns die großen Krisen unserer Zeit anschauen, geopolitische Herausforderungen, den Klimawandel, die Biodiversitätskrise, Migration, Menschenrecht, Demokratien und so weiter und so fort, dann ist auch klar, dass einzelne Staaten hier ehrlicherweise nicht mehr so viel ausrichten können und die EU ja schon jetzt gemeinsam versucht, diese Krisen mit anzugehen und mitzugestalten. Corona war da, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, eben der gemeinsamen Beschaffung von Vakzinen. Wenn euch ein Thema besonders wichtig ist, beispielsweise der Umgang mit Geflüchteten an den EU-Außengrenzen oder auch mehr Klimaschutz, dann ist die einfache Antwort darauf, dass man wählen gehen muss. Weil das Europäische Parlament, weil es eben unsere direkte Vertretung ist auf europäischer Ebene, auch die beste Möglichkeit ist, dass es direkt Einfluss nimmt auf die Gesetzgebung. Es hat noch nicht, und das haben bestimmt auch viele schon gehört, es hat noch nicht ganz die Kompetenzen, die es haben sollte. Man spricht bei der EU immer von einem Demokratiedefizit. Das liegt unter anderem daran, dass das Parlament zum Beispiel kein Initiativrecht hat, sprich Gesetzesvorschläge nicht selber einbringen darf. Aber es muss am Ende zustimmen und es kann auf jeden Fall auch Gesetzesvorschläge entweder verschärfen oder auch abmildern. Und deswegen ist es so wichtig, wählen zu gehen, weil de facto deine Stimme, meine Stimme, unsere Stimme, die wird einen Einfluss haben. Und wir haben ja auch vorher schon kurz über den Thema Rechtsruck gesprochen. Wenn wir nicht wählen gehen, dann wird das Auswirkungen haben auf die Gesetzgebung und welche Gesetze beschlossen werden und wie die EU sich zukünftig positionieren wird oder auch nicht der nächsten 5 Jahre.
Jetzt hast du es gerade angesprochen zum Thema Rechtsruck. Auch die aktuellen Hochrechnungen sehen ganz danach aus, dass eben ein Rechtsruck stattfinden wird im Europaparlament. Wir sehen es jetzt auch in vielen nationalen Ebenen, dass rechts gewählt wird. Für viele ist, glaube ich, aber dieser Rechtsruck gerade im Europaparlament noch nicht so richtig greifbar. Was bedeutet denn eine rechte Mehrheit im Parlament?
Es bedeutet einiges und es kann einiges kaputt machen und deswegen ist es auch alles andere als egal. Und der Rechtsruck im Europaparlament ist auch alles andere als ein kleineres Problem im Vergleich zu den Rechtsrucken in den Mitgliedstaaten. Die Art und Weise, wie auf europäischer Ebene Politik gemacht wird, ist manchmal wahnsinnig kompliziert oder wirkt kompliziert, weil viele verschiedene Systeme ineinander greifen. Und wenn jedes einzelne dieser Zahnräder einen Rechtsruck macht und dazu zählen die Mitgliedstaaten und dadurch die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Rat bzw. im Rat und dann aber eben auch das Europäische Parlament, dann führt das dazu, dass insgesamt die Politik der EU eine wird, die weiter nach rechts rückt und eben auch ganz konkret die EU und die Demokratien in der EU und Themen wie Rechtsstaatlichkeit in Frage stellt bzw. auch kaputt machen kann. 5 Jahre, das haben wir beim Brexit gesehen, das haben wir bei Donald Trump gesehen, sind eine wahnsinnig lange Zeit, in der man tatsächlich wahnsinnig viel kaputt machen kann. Wenn wir darauf schauen, was in den nächsten 5 Jahren alles an wirklich wichtigen Themen ansteht, gerade auch im Bereich Klimaschutz, dann ist vollkommen klar, dass wir hier entschlossene Maßnahmen ergreifen müssen, um eine Transformation hinzubekommen, damit beispielsweise diese Kipppunkte nicht erreicht werden und wir überhaupt noch eine Chance haben, weltweit die Folgen des Klimawandels abzumildern. Wenn wir diese Maßnahmen jetzt nicht in den nächsten 5 Jahren ergreifen und wenn wir die nicht ergreifen, weil es Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament und auf EU-Ebene gibt, die diese Maßnahmen nicht ergreifen wollen und vielleicht im Gegenteil eher weniger machen, dann ist das eine ziemlich reelle Gefahr, die nicht erst in 100 Jahren eintritt, sondern wirklich in der absehbaren Zukunft. Und das ist nur das Thema Klima. Wir haben darüber hinaus das ganze Thema Rechtsstaatlichkeit. Das Europäische Parlament hat in den letzten Monaten immer mal wieder, 2-mal glaube ich insgesamt, die Europäische Kommission verklagt wegen Untätigkeit. Weil die Europäische Kommission ist die Institution, die im Fall, dass Rechtsstaatlichkeit nicht eingehalten wird, tätig werden kann. Beispielsweise im Fall von Ungarn oder in der Vergangenheit auch im Fall von Polen. Wenn das Europäische Parlament dieses Korrektiv nicht mehr einnimmt oder diese korrigierende Position nicht mehr einnimmt, dann wird auch die EU insgesamt sich nicht mehr gegen eine Unterminierung von Rechtsstaatlichkeit wehren können. Das ist ein ganz zentrales Beispiel, weil was ist denn Rechtsstaatlichkeit? Das sind so Sachen wie die Unabhängigkeit der Justiz oder auch der Presse. Das sind Bereiche, wir erinnern uns vielleicht an Polen, dass vor einzelne Regionen in Polen vor einigen Jahren sogenannte LGBTQI-freie Zonen ausgerufen hat. Das ist natürlich ein fundamentaler Bruch mit Menschenrechten, der ganz klar gegen die Werte der Europäischen Union steht. Aber wenn niemand mehr für diese Werte eintritt auf europäischer Ebene, dann werden die eben auch nicht mehr verteidigt werden. Und dann ändert sich die EU selbst. Und das kann in einer Zeit, in der wir wirklich in den letzten Jahren immer eine neue Krise, mit der wir nicht gerechnet hatten, gerade auch geopolitisch, in dieser Zeit kann das wirklich dazu führen, dass die EU ehrlicherweise auch kaputt geht und zerfällt. Und dann zerfällt sie in Nationalstaaten. Dann gibt es wieder Grenzen. Dann ist es keine Selbstverständlichkeit mehr, dass Deutschland und Frankreich und alle anderen Länder in Frieden und Freiheit miteinander leben, sondern dann kommen ganz schnell auch wieder nationalistische Ressentiments hoch. Das haben wir schon gesehen in der Corona-Pandemie, als plötzlich die Grenze beispielsweise zwischen Deutschland und Frankreich geschlossen wurde, dass Leute sich innerhalb kürzester Zeit angefeindet haben, mit Lebensmitteln beschmissen haben, weil so schnell schon wieder diese Ressentiments aufgebaut wurden und dieses Vertrauen zerstört wurde, weil so schnell dieses Narrativ von die anderen wir gegen die anderen verfangen hat, dass tatsächlich auch dann, wenn man das zwei Schritte weiter denkt, die Realität von einem Europa, das in Frieden lebt, keine Realität mehr ist, weil dann Nationalstaaten auch wieder Kriege gegeneinander führen. Und das ist eine der großen, großen Gefahren, die in diesem Rechtsruck liegen kann und das ist, weswegen wir das auch wirklich alle sehr, sehr ernst nehmen sollten.
Jetzt hattest du das gerade ja schon angesprochen mit dem relativ schnellen Rückfall eben wieder in dieses Othering, in dieses die anderen, Gefahr von anderen. Und trotzdem hast du aber auch sehr klar benennen können, was die negativen Folgen eines Rechtsrucks sind. Warum glaubst du, gibt es denn dann trotzdem einen Rechtsruck? Also wenn es doch so offensichtlich ist, wo auch die Nachteile für uns als europäische BürgerInnen liegen, wieso wird dann trotzdem so viel rechts gewählt?
Ich glaube, es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage, weil wenn es die gäbe, dann hätten wir auch schon längst Strategien gefunden, wie man dem begegnen kann. Ich glaube, dass ein Teil der Antwort ist, dass diese populistischen Narrative, die gerade auch von rechts aufgemacht werden, sehr schnell verfangen, weil sie so eine sehr einfache Logik vortäuschen. Und vortäuschen ist hier, glaube ich, gerade der Punkt. Es ist keine Erklärung, die diese populistischen Narrative liefern, sondern es ist der Versuch, die Schuld für komplexe Probleme, die wir nun mal gerade in komplexen Zeiten haben, auf andere zu schieben, weil das die einfachste Lösung ist. Und das ist wahrscheinlich irgendwo auch zutiefst menschlich und trotzdem ist es falsch. Und deswegen muss man sich da auch gegen wehren, beispielsweise wenn wir über Fake News reden oder diese Narrative eben in den Medien, in den Gesprächen zu Hause, am Tisch mit der Familie, im Supermarkt, ich weiß nicht, wo sie eben stattfinden, sie da auch zu enttarnen. Gerade die EU, weil sie für manche so weit weg scheint, und das ist sicherlich etwas, wo wir uns in vielen Punkten selber an die eigene Nase greifen müssen, weil warum scheint sie so weit weg? Naja, unter anderem, weil die Europawahl eine ist, wo wir nur deutsche Abgeordnete wählen können, aber keine europäischen, weil wir keine europäischen Medienplattformen haben, wo wir irgendwie uns besser austauschen, besser bewusst machen, was denn eigentlich wirklich gerade in anderen europäischen Ländern passiert und so weiter und so fort. Dieses europäische Bewusstsein, das ist bei vielen leider noch nicht so stark, weil Europa im Alltag zwar reelle Konsequenzen hat, dieses Gefühl der europäischen Gemeinschaft meistens gar nicht mehr so deutlich ist, weil vieles schon Selbstverständlichkeit ist und das, was noch keine Selbstverständlichkeit ist, das sieht man dann vielleicht gar nicht so richtig. Und deswegen versuchen wir beispielsweise als IEF da auch immer wieder darauf hinzuweisen und zu sagen, guck mal, das könnte doch eigentlich noch ganz anders sein, beispielsweise mit den Wahlen. Also zu sagen, ist es nicht absurd, dass wir das gleiche Parlament wählen? Und trotzdem kann ich nur die deutschen Abgeordneten wählen und meine Freundin Katrin aus Österreich nur die österreichischen Abgeordneten und Freund Antonio aus Italien nur die italienischen Abgeordneten. Also das ist ja auch nicht wirklich förderlich für den europäischen Gemeinschaftssinn an der Stelle. Naja, und ich glaube, dass bei diesem Hintergrund ist es einfach sehr einfach, dann Probleme Richtung Europa abzuschieben und zu sagen, die anderen, die EU, die sind an einem schuld. Sehen wir auch relativ häufig, dass Probleme jeglicher Art gerne mal der EU adressiert werden oder der Behörde in Brüssel und man sich nicht die Mühe macht, da wirklich auch Lösungen für zu finden. Und trotzdem ist es, glaube ich, am Ende des Tages ein Auftrag an uns. Wir müssen besser werden in globalen Krisen. Damit umzugehen, dafür wirkliche Lösungen zu finden und vor allem auch Lösungen zu finden, die alle Menschen mitnimmt oder besser niemanden zurücklässt. Also dieses Prinzip von Leave No One Behind ist ganz, ganz zentral, wenn es darum geht, die sozial-ökologische Transformation zu finanzieren. Also quasi Maßnahmen, die den Klimawandel aufhalten oder ihm begegnen, die Klimaneutralität sichern und so weiter und so fort, dass wir die so gestalten, dass sie eben für die größten Teile der Gesellschaft finanzierbar sind und leistbar sind und die nicht in noch schwierige Situationen bringen angesichts einer Zeit, in der wir auch noch eine Inflation haben und viele Dinge einfach gerade teurer werden. Da kommt einfach gerade wahnsinnig viel zusammen Und das ist mit Sicherheit keine leichte Aufgabe, sonst, wie gesagt, würden diese Narrative und würden rechte und beziehungsweise rechtsextreme Parteien mit ihren populistischen Narrativen gerade nicht so verfangen.
Es geht also für die Parteien, aber auch generell in der Art der Kommunikation bezüglich des Wahlkampfs darum, rechte Narrative aufzubrechen und Europa nicht weiterhin immer als Feindbild oder als Sündenbock zu sehen. Wie wünschst du dir denn, dass dieser Wahlkampf abläuft? Also wie findest du, sollte kommuniziert werden über diese Wahlen und über die Ziele, die verschiedene etablierte Parteien haben? Wie soll aufgeklärt werden über diese Wahl?
Es wäre gut, wenn wir in diesem Europawahlkampf dazu übergingen, auch zu erklären, was das Europäische Parlament eigentlich macht, was es in der Vergangenheit gemacht hat und was auf dem Spiel steht. Ich glaube, das passiert zu wenig. Wir sprechen oder sehen in den Nachrichten schon auch öfter mal immer wieder eine Berichterstattung aus Europa. Das ist auch gut und wichtig. Aber dass man erklärt, was denn jetzt vielleicht nochmal auch der Unterschied ist zwischen dem Rat, also wenn jetzt eine Annalena Baerbock aus der letzten Ratssitzung gezeigt wird und befragt wird oder eine Ursula von der Leyen aus der Kommission, und dann aber im Unterschied eben dazu das Europäische Parlament. Also wirklich zu sagen, welchen Einfluss hat das Europäische Parlament? Wo und an welchen Gesetzgebungen hat das denn in der Vergangenheit effektiv mitgearbeitet? Und was, ja, ich hatte es eben schon gesagt, aber was steht tatsächlich auf dem Spiel? Das ist, glaube ich, diese Transparenz, die wünsche ich mir von Europawahlkämpfen und Kampagnen. Damit zusammenhängend, dass man sich von der AfD und weiteren rechtsextremen Parteien nicht so durchs Dorf treiben lässt, sondern mit eigenen Inhalten überzeugt und sich dabei auch nicht so sehr von der lokalen oder nationalen Debatte treiben lässt, sondern wirklich den Fokus auch auf Europa legt und dieses Gemeinsame und zu sagen, warum es eben wichtig ist, weil die EU eben ganz klar auch Auswirkungen hat und die Entscheidungen der EU ganz klar Auswirkungen hatten, haben und haben werden auf die individuelle Zukunft nicht nur der Bürgerinnen und Bürger der EU, sondern jedes Menschen, der oder die in der EU lebt und darüber hinaus der Menschen in anderen Ländern, weil die EU ja natürlich nicht nur nach innen irgendwie funktioniert, sondern ja auch Auswirkungen nach außen hat. Und gerade in einem Kontext, schauen wir nach China, schauen wir nach Russland, schauen wir in die USA, wo Wahlen bevorstehen, ist, glaube ich, eigentlich schon relativ klar, dass die EU am Ende auch so ein bisschen unsere einzige Chance vielleicht auch sein kann. Und das ist vielleicht eine Überleitung, die ich machen kann. Ich würde mir nämlich auch wünschen, dass der Europawahlkampf auch positiver in die Zukunft geblickt, geframed wird. Also, dass diskutiert wird, was denn eigentlich sein kann, was die EU denn eigentlich alles bieten kann. Und da ist vielleicht ganz spannend die Kampagne, die JEF macht, und zwar nicht nur die JEF Deutschland, sondern mit vielen anderen JEF-Sektionen in anderen Ländern, gemeinsam als JEF Europa und auch noch mit unserem Erwachsenenverband der Europa-Union. Diese Kampagne heißt Your Hope, also europäische Hoffnung sozusagen, Europa-Hoffnung. Und der Grund, warum wir diese Kampagne ausgewählt haben, ist erstens dieses positive Momentum, den ganzen Krisen, die wir gerade haben, dem ganzen Negativen, dem etwas entgegenzusetzen. Und das kommt auch nicht von irgendwoher, sondern das kommt aus einer Studie, die wir gefunden hatten, wo befragt wurden viele junge Menschen in verschiedenen Ländern in der Europäischen Union, was denn gerade ihre zentralen Emotionen sind in der gegenwärtigen Zeit. Und natürlich war da viel, an Platz 1 und 2 war irgendwie Angst und Unsicherheit, aber an Platz 3 stand eben auch Hoffnung. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, weil am Ende des Tages ist gerade in solchen schwierigen Zeiten Hoffnung das, was wir brauchen. Und Hoffnung nicht als was, was man vielleicht aus dem Kindergarten oder aus der Schule kennt und irgendwie mit irgendwelchen Farben verbindet, sondern wenn wir uns das mal vor Augen führen, dann ist Hoffnung alles, was wir haben. Und damit gibt es eigentlich auch nichts Radikaleres als Hoffnung. Weil ohne Hoffnung ist alles nichts. Und gleichzeitig heißt das aber auch, dass mit Hoffnung alles sein kann. Das heißt, alles, was uns bewegt, alles, was uns stört und wir verändern wollen und oder wir erreichen wollen, das können wir in Hoffnung legen, und zwar in Hoffnung für Europa. Also anstatt zu schauen, was läuft in Europa eigentlich alles schief, würde ich einladen, immer dazu die Frage zu stellen, was kann denn Europa auch sein? Und Europa kann dieser Ort sein, den ihr euch vielleicht eigentlich wünscht, und kann viele von diesen Dingen ermöglichen. Und was wir im Rahmen der Kampagne gemacht haben, ist, die läuft schon seit letztem Jahr, wir haben eine Konsultation gemacht, europaweit, und dabei über 1,5 Millionen junge Menschen und auch nicht mehr ganz so junge Menschen erreicht und sie gefragt, was denn eigentlich ihre Ideen für die Zukunft Europas sind. Und da wurden über 5000 Vorschläge eingereicht. Und dafür konnten die dann abstimmen. welche Vorschläge Ihnen davon vielleicht am besten gefallen, welche Sie am meisten überzeugen. Und das haben wir zusammengefasst in die Agenda of Hope, beziehungsweise Agenda der Hoffnung. Und da sind Themen drin, die wirklich ganz konkret sagen, wohin denn die europäische Reise jetzt eigentlich gehen soll. Und da haben wir uns gefreut als Verband, weil viele von den Themen, die da angesprochen wurden, decken sich auch mit unseren Forderungen. Das heißt, war natürlich irgendwie nochmal eine Bestätigung, aber zeigt auch einfach ganz klar, dass diese Debatten um die Zukunft Europas, das sind keine, die nur in irgendwelchen nerdigen europapolitischen Jugendverbänden geführt werden, sondern die, glaube ich, gerade aktuell auch viele Menschen noch mal stärker beschäftigen. Und das anzunehmen und wirklich auch da ganz bewusst zu sagen, ja, es sind viele Krisen, ja, wir haben Angst, ja, es gibt viele Unsicherheiten, aber wir selber sind ja auch Gestalterinnen und Gestalter unserer eigenen Zukunft. Und das jetzt in die Hand zu nehmen, dafür ist diese Europawahl wirklich aktuell der allerbeste Moment.
Das war eine sehr starke Antwort, um dieses Gespräch abzurunden. Und deswegen schließen wir jetzt mit der Frage an dich, Clara. Was wünschst du dir für diese EU-Wahlen? Was sind deine Hoffnungen für ein besseres Europa?
Für mich, wenn ich gefragt wurde, was ich mit Europa verbinde oder welche Hoffnungen ich in Europa habe, dann antworte ich meistens, dass für mich Europa ein Ort sein kann, noch nicht ist, aber sein kann, an dem tatsächlich alle Menschen frei, gleich und in Würde leben können. Und wenn ich von dieser sehr idealistischen Idee vielleicht komme, die aber eigentlich gar nicht so idealistisch ist, sondern ja eigentlich auch Realität sein sollte, aber wenn ich da komme und die in die Realität lege und dann einen pragmatischen Anspruch nehme, dann stelle ich persönlich fest, dass die EU unter anderem demokratischer werden muss und sie muss handlungsfähiger werden. Wenn sie demokratischer werden muss, dann heißt das für mich, dass wir tatsächlich Europawahlen haben mit einem einheitlichen europäischen Wahlrecht, sprich, dass überall es ein gleiches Wahlalter gibt, und zwar ab 16 Jahren, mit etwas, was transnationale Listen heißt de facto nichts anderes, als dass ich wirklich auch wählen gehen kann für Leute, die nicht aus Deutschland kommen, sondern aus einem anderen EU-Mitgliedsland, und dass dieses Europaparlament am Ende auch vollumfänglich die Rechte eines Parlaments hat, wie beispielsweise, dass sie eigene Gesetzesvorschläge einreichen können, so viel zu dem demokratischer. Und dann ist es aber, glaube ich, auch, und das sehen wir ja in den aktuellen Zeiten nochmal besonders stark, ist es unglaublich wichtig, dass die EU handlungsfähiger wird. Und das wird sie ganz zentral, wenn wir dieses wirklich nervige und unpraktische und blöde Einstimmigkeitsprinzip im Rat abschaffen, weil uns das immer wieder in Situationen gebracht hat, wo ein Land de facto die anderen EU-Mitgliedstaaten erpressen kann. Und das ist ein Riesenproblem, beispielsweise, wenn es um die Unterstützung für die Ukraine geht. Und Handlungsfähigkeit besteht für mich aber auch im Thema finanzielle Unabhängigkeit. Das heißt, dass wir der EU auch einräumen müssen, dass sie ihre eigenen Gelder erhalten kann, also Eigenmittel. Kann zum Beispiel passieren über Steuern, über gemeinsame Schuldenaufnahmen. Aber auch das klingt, glaube ich, sehr trocken. Aber wir kennen es ehrlicherweise aus unseren privaten Situationen mit am meisten. Das, was einen in seiner Handlungsfähigkeit wahnsinnig stark einschränkt, ist, wenn man eben nicht selbst bestimmen kann beziehungsweise frei erheben kann seine eigenen finanziellen Mittel. Und das ist was der EU gerade fehlt und wo wir sie auf jeden Fall besser ausstatten können und müssen. Weil nur dann können wir auch sämtliche anderen Forderungen Richtung Stärkung des Sozialsystems und der sozialen Sicherungsthemen in der EU oder auch Investitionen in Forschung, mehr Geld für die Jugend, mehr Geld für Infrastruktur und so weiter und so fort, Klimaschutzprogramme, you name them, das geht, wenn auch mehr Gelder zur Verfügung stehen.
Dann würde ich sagen, wir sehen uns am 9. Juni in der Wahlkabine. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst, Clara, und uns so einen tollen Überblick über die EU-Wahlen gegeben hast.
Danke euch.
Und wenn ihr noch nicht wisst, wo ihr euer Kreuz setzen möchtet im Juni, dann bleibt auf jeden Fall dran und abonniert diesen Podcast. Es kommen noch einige spannende Gäste in den nächsten Folgen zu uns und wir reden mit ihnen über die bevorstehenden Wahlen und die Wahlprogramme der großen Parteien. Ansonsten folgt uns auf jeden Fall auf Instagram und auf allen anderen Social Media Kanälen. Lest unsere Artikel auf unserer Website treff.europa.de. Und dann sage ich jetzt erstmal ciao und bis dann.
Europolitics, der Podcast von Treffpunkt Europa.